Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sport.
Hallo zusammen, eine weitere Folge des FC-Podcasts und auch heute gibt's wieder ganz viel Neues vom Geißbockheim und das Ganze mit einem Gast, auf den freue ich mich schon seit Wochen, denn er ist, ich bin mit Superlativen sparsam, aber schon auch eine Moderatoren-Legende, eine der wenigen, die wir hier in Deutschland haben. Deswegen freue ich mich sehr, dass er dabei ist. Wir sprechen heute über einen Club, der befindet sich in den Top 15, Top 16 aktuell, Top 17, Top 18, wenn man die gesamte erste Liga nimmt. Der Moderator kommt definitiv aus der Top 3 in Deutschland, ist seit Jahrzehnten für alle namhaften Sender unterwegs, für Eurosport, für RTL, früher für Premiere, jetzt bei Sky mit dabei, bei Magenta und überall in führender Position und von keinem großen Turnier mehr wegzudenken. Jetzt glaube ich auch im Sommer, nein, ich glaube es nicht, ich weiß es, bei der WM praktisch für unsere deutschen Medien, für unsere Sportmedien in der USA und Mexiko unterwegs, für Magenta konkret. Und das ist ein Träumchen und deswegen herzlich willkommen hier im Podcast, Thomas Wagner.
So, dann würde ich sagen, vielen Dank für den Podcast. Hat mir viel Spaß gemacht, weil besser wird es jetzt eh nicht mehr. Und Cedric, es wird mir reichen, wenn du sagst Top 15, das wird heißen erstklassig.
Ja, absolut. Das würde es heißen im Falle von, jetzt müssen wir die Leute mal ganz kurz abholen, die paar wenigen, die es noch nicht wissen. Du bist natürlich jemand, dessen Herz für Hamburg schlägt, für den HSV. Bist aber natürlich trotzdem auch Sympathisant des ersten FC Köln, denn du lebst in Köln und du bekommst immer alles mit, sowohl was am und auf dem Platz passiert, als auch was abseits dessen in den Fankneipen besprochen wird. Du hast dein Ohr praktisch überall und auch deswegen wunderbar mit dir über den FC zu sprechen. Und ich würde sagen, lass direkt mal thematisch werden. Das Spiel am Samstagabend gegen Dortmund wurde verloren mit 1-2, soweit die Fakten. Aber da war ja ganz viel Brisanz, ganz viel Zündstoff mit dabei. Der FC fühlt sich, Klammer auf, zurecht, Klammer zu, um mindestens einen Punkt betrogen. Ein Elfmeter, der einer war, wurde nicht gegeben und so weiter und so fort. Der Stadionsprecher schaltet sich ein über die Außenmikrofone. Es war ganz viel los. Wie hast du den FC am Samstagabend gesehen, Veggie?
Also erstens mal für die, die es nicht wissen, ja, ich will, dass der FC in der Bundesliga bleibt, Erstliga-Fußball in der Stadt. Meine Tochter ist FC-Mitglied, meine Jüngste, also ist eine Grundsympathie vorhanden. Zum Zweiten, die Leistung ordentlich, am Ende auch wegen des großen Kampfgeists, wäre ein Punkt sicherlich verdient gewesen. Wir müssen nicht darüber reden, das war ein Elfmeter hinten raus. Das wäre die Möglichkeit, die gute Möglichkeit zum 2-2 gewesen. Ich würde nur davor warnen, jetzt so zu tun, als wenn der VAR die ganze Saison wieder gegen Köln ist. Da ist man ja relativ schnell mit diesen Verschwörungstheorien. Ich habe mir eben noch die wahre Tabelle angeguckt vor dem Spieltag, der FC plus minus null. Da gibt es Vereine, die haben sehr profitiert. Wolfsburg, Leverkusen. Bei Mainz hat man im Moment auch das Gefühl, die kriegen einen Elber nach dem anderen. Die am meisten bisher darunter gelitten haben, war Frankfurt mit 4 Punkten zu wenig, der HSV mit 3 und Werder mit 2. Also das war eine klare Fehlentscheidung. Ich verstehe allen Frust, aber ich glaube, das trifft jetzt nicht alle Probleme, sondern es ist vielleicht im Moment so ein bisschen sinnbildlich.
Genau, also Marlon, ich weiß, du hast das Spiel natürlich auch verfolgt. Wir haben ja schon vorher gesprochen, auch gesagt, naja gut, also für die FC-Fans gerade in diesem Spiel war das schon echt, echt bitter, was da passiert ist. Aber ich finde es zur generellen Einordnung auch eben gut, dass Veggie das große Ganze sieht und eben sagt, hey, vorsichtig sein, VAR ist jetzt nicht nur Kölns Feind, sondern das muss man eben in Relation betrachten und es gibt ja eben diese wahre Tabelle. Aber jetzt lass uns erstmal das eine und dann das andere besprechen. Jetzt erstmal nur das Spiel gegen Dortmund und dann die Gesamtsituation des ersten FC Köln. Marlon, dein Blick auf den Samstagabend.
Ja, also ich kann mich wirklich natürlich anschließen. Du darfst auf keinen Fall jetzt nur den jammernden Knilch da die ganze Woche geben und darfst jetzt irgendwie sagen, ja, wir wurden betrogen und das lief nicht, weil am Ende wurden ja auch davor 90 Minuten Fußball gespielt, ne? In denen du es hättest anders strukturieren können, dieses Spiel. Du hast 2 Gegentore bekommen, die du auch verteidigen kannst. Das war alles nicht verboten, das darf man nicht vergessen, ne? Auch wenn natürlich, darüber sind wir uns, glaube ich, alle einig, das Handspiel von Jan Couto am Ende zum Elfmeter führen muss. Auch da kommen wir gleich mit Sicherheit noch zu, wieder die Frage, was haben die da im Keller gemacht? Ich frage mich mittlerweile jedes Wochenende, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber da sind ja so viele Sachen mittlerweile dabei, wo ich immer wieder denke, das kann doch nicht sein, dass sie das wieder nicht gesehen haben, dass sie den Schiri nicht zumindest mal rausschicken, damit er sich mal was anschaut. Dafür fehlt mir einfach jedes Verständnis. Aber zum Spiel generell, ja, es war wieder mal ein ordentliches Spiel. Es war wieder mal so, dass du nach dem Spiel irgendwie gesagt hast, ja, die Kölner, gut gespielt, war gar nicht so schlecht gegen eine große Mannschaft, alles versucht, aber sie stehen eben wieder mit leeren Händen da. Und das ist meiner Meinung nach gerade das große Problem in dieser Situation, auch mit dem Trainer Lukas Kwasniok, der irgendwie einen guten Job zu machen scheint mit der Mannschaft, die immer wieder auch in die Spiele geht, mit viel Aggressivität sich Torchancen herausarbeitet, aber sie holen sich einfach zu wenig dafür. Und das ist am Ende eben auch wieder ein Problem. Und ich glaube, allzu lange geht das nicht mehr gut.
Ja, also viel Aggressivität, das Thema hatten wir ja letzte Woche recht groß, dass der FC in dieser, ich sag mal, Aggressivitätstabelle, also ne, gelbe Karten etc., Verwarnungen, dass man da den letzten Platz inne hat, also praktisch die harmloseste Mannschaft ist, aber ich weiß, was du meinst. Es ist schon auch immer sehr viel Wille zum Guten erkennbar und zum Teil auch fußballerische Abläufe, die da schon auch passen. Trotzdem reicht's am Ende oftmals nicht. Die reine Statistiksprache ist eine ganz deutliche. 2 Siege aus den letzten 16 Spielen. Das ist die Bilanz eines Absteigers. Trotzdem steht man noch überm Strich, aber eben punktgleich mit dem, jetzt hilf mir mal ganz kurz, FC St. Pauli, ne? Die auf der 16 agieren, auch 24 Punkte haben. Und die anderen Mannschaften punkten
genau
eben auch.
Mainz.
Also,
ja.
Mainz. Ja, genau. Also,
ne,
also
Mainz, nee, Mainz und St. Pauli, alle drei sind gleich, das wollte ich sagen. Relegationsplatz
genau, richtig,
steht
genau,
St. Pauli,
richtig.
Aber Mainz hat auch 24. Genau.
Ja, und so, also alle gleich auf, aber was passiert hier? Die Tendenz ist komplett gegenläufig, während der FC kaum mehr was holt an Punkten, fangen plötzlich an die Bremer zweimal hintereinander dreifach zu punkten. St. Pauli holt 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen, zum Teil auch wirklich mit überraschenden Ergebnissen wie das 1-0 in Hoffenheim, aber auch das 0-0 gegen Frankfurt fand ich alles andere als selbstverständlich. Und Wolfsburg, die jetzt im roten Bereich stehen, die haben jetzt mit Dieter Hecking, glaube ich, einen Trainer, der das schon auch schaffen kann und, glaube ich, auch in der Lage ist, das Potenzial dieser von den Individualisten her recht guten Mannschaft doch noch zu wecken. Auch da gleich gerne deine Einschätzung, weil das ist ja dann auch nochmal ein weiterer Konkurrent, der dazukommt im Abstiegskampf. Also, ja, wir sind im dunkelroten Gefahrenbereich angekommen. Wie laut müssen die Alarmglocken des FC aktuell schrillen, Beggy?
Ja, ich glaube schon, dass sie schrillen und ich habe auch nicht das Gefühl, dass da irgendjemand jetzt ist, der sagt, wir lassen das so weiterlaufen. Ich fand auch da die Kritik ein bisschen zu hart am Vorstand und Kessler. Du kannst ja nicht sagen, jetzt muss der Trainer nächste Woche gewinnen, sonst ist er weg. Also das wäre ja anzählen, aber natürlich wissen die auch, es gibt ja angeblich diese Vorgabe, Dortmund, HSV, Gladbach, du brauchst 4 Punkte. Weiß man nicht, wie valide das ist, aber klar ist auch, man kam mit diesem Überraschungseffekt in die Liga. Kwasniok Fußball hat mir immer schon auf allen Stationen gut gefallen. Das ist ein aktiver Fußball. Da ist irgendwie eine Idee auch mit Ball da. Und man hat sich, glaube ich, von dieser, ich glaube, nach 9 Spielen hatte man 14 Punkte, hat man sich natürlich auch ein bisschen vielleicht blenden lassen. Jetzt ist einfach nicht mehr viel dazugekommen. Seit dem Hinspiel gegen den HSV ist man punktemäßig, glaube ich, mit Heidenheim die schwächste Mannschaft der Liga. Und man ist so ein bisschen reingeschledert. Man hat so gesagt, naja, er wechselt oft die Aufstellungen, aber das wird schon irgendwie. Dann hat man gesagt, sie spielen doch eigentlich ganz guten Fußball, das wird schon irgendwie. Und dieses irgendwie dauert halt jetzt schon gefühlt ein bisschen länger. Ne? Und wie du sagst, ich bin mir jetzt nicht sicher, Dieter Hecking, die letzten Stationen waren jetzt auch nicht so dolle, aber wir sind uns einig, Wolfsburg hat von den einzelnen Spielern schon eine Menge Qualität im Kader. Es sind noch 9 Spiele, sie beginnen in Hoffenheim, aber es ist jetzt tatsächlich eine Situation eingetreten, die sich rund um den FC hätte keiner vorstellen können. Ich hätte das in der Hinrunde auch nicht gedacht. Und ich glaube, dass man nach dem Gladbach-Spiel schon eine Zäsur machen wird. Weil dann ja eben Länderspielpause ist.
Ja, ist auch unsere klare Info, also kann ich auch nochmal direkt reinschmeißen. Die nächsten 2 Spiele sind jetzt natürlich ganz wichtig, ganz entscheidend auch für den Trainer. Wenn die schief gehen, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann werden sie sich nach unseren Informationen auch hinsetzen in der Länderspielpause, eine weitreichende Analyse dann auch betreiben, veranstalten. Und dann geht's natürlich auch darum, ist der Trainer noch der Richtige, ja oder nein? Weil Fakt ist, von schönen Spielerei wissen wir alle, kannst du dir nichts kaufen, ja, bekommst du auch keine Punkte. Und so nett das auch immer aussieht und mit Zeit El Mala, der auch immer irgendwie spannend spielt, sich Chancen herausarbeitet, sie aber dann, wie wir jetzt sehen, leider auch nicht immer macht. Ja, das ist alles irgendwie ganz nett und ganz ansehnlich, aber das wird dich am Ende nicht zum Klassenerhalt führen. Du brauchst Punkte, ne? Du brauchst Ergebnisse, nur das zählt. Und wenn du die nicht holst, dann sehe ich schwarz. Und deswegen glaube ich auch, also diese 2 Spiele, ganz klar, sind jetzt entscheidend auch für den Trainer.
Es ist, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Melange. Also es ist ja nicht so, dass die Mannschaft gegen Kwasniok spielt. Diesen Eindruck vermittelt sie mir überhaupt nicht. Also die Spieler, glaube ich, die ihn nicht so mögen, das sind, glaube ich, Leute wie Waldschmidt, wie Kainz, die keine Rolle mehr spielen, vielleicht auch noch Meiner, aber die spielen, würde ich schon sagen, dass die mit Feuer auf dem Platz hin und das auch umsetzen, was er sehen will. Aber er hat natürlich auch teilweise selbst verschuldet. Leistungsträger, das hat er ja eingeräumt, wie Kaminski, der hat überall gespielt außer im Tor. Der ist nicht mehr so stark wie zu Beginn der Saison. Dann hat er Spieler wie Johannesson, das war sein Königstransfer, den hat er mittlerweile von der Bedeutung komplett abgebaut. Und Elmala, wie so vieles beim FC, startet als Überraschungspaket in die Liga, spielt die Leute schwindelig, trifft mit Traumtoren. Klar ist aber auch, die Bundesliga-Verteidiger haben sich alle ein bisschen mehr auf ihn eingestellt. Und im Defensivarbeiten ist er nicht so stark. Deshalb ist das zum Beispiel eine Personalie, die ich verstehen kann von Kwasniok, führt aber im Gesamtzusammenhang dazu, dass du nie so eine richtig starke Achse hast. Und ich glaube, dass ihm das jetzt so ein kleines bisschen auf die Füße fällt. Es war ja in Paderborn immer schon. Marlon ist ja auch oft da. Wir haben immer früher gelacht, wenn Sven Michel einen Doppelpack geschnürt hat in Paderborn, saß der beim nächsten Spiel hundertprozentig auf der Bank. Weil wir immer gesagt haben, es darf keiner größer werden als der Trainer. Und ich glaube, dass du das im Abstiegskampf als Aufsteiger nicht so einfach machen kannst.
Aber jetzt,
glaubst du,
ja. Ganz kurz, dass man direkt mal da ansetzt. Becky, du hast gerade gesagt, du glaubst schon auch, dass jedem klar ist im FC-Umfeld und auch intern, dass der rote Bereich erreicht ist und da müssen jetzt Veränderungen her. Wie könnten die konkret aussehen?
Marlon, du wolltest, glaube ich, noch.
Nee, alles gut. Wir können gleich zu den Veränderungen kommen. Mich hat nur interessiert, Becky, ob du glaubst, dass diese aktuelle Situation dazu führt, dass es eine Veränderung auf der Trainerposition geben wird in der Länderspielpause, oder glaubst du, dass Lukas Kwasniok trotzdem mit diesem, ja, irgendwie ja schon attraktiven Fußball, aber das Ganze auch noch in Ergebnisse ummünzen kann und jetzt aus diesen zwei Spielen gegen Hamburg und dann eben gegen Borussia Mönchengladbach im Derby genug Punkte holt, um da zu bleiben?
Du, ich weiß nicht, wie die Vorgabe ist, das mal als erstes. Ich hoffe ja, dass er maximal 3 Punkte holt, weil ich natürlich hoffe, dass mein HSV gewinnt am Samstag. Es kommt ja auch immer so ein bisschen auf den Vortrag an. Wenn du jetzt verlierst in Hamburg, spielst aber gut, dann sagst du vielleicht, komm, wir geben dir noch das emotionale Derby, weil mit einem Sieg im Derby kannst du dir ja nochmal Rückenwind nehmen. Auf der anderen Seite ist dann immer die Frage, brauchst du vor dem Spiel einen Impuls, dass du dir, also Wolfsburg hat diesen Impuls nicht gesetzt vor dem HSV-Spiel. Das ist dann auch immer so eine Frage, die du abwägen musst. Ich finde, man erkennt die Idee des Trainers und ich finde auch, dass die Mannschaft ihm folgt. Das spricht auf jeden Fall für ihn. Und große Veränderungen, Cedric, um die Frage zu geben, das hat er sich natürlich selber ein bisschen verbaut, weil er hat so viel verändert im Laufe der Saison, dass du jetzt sagst, jede weitere Veränderung ist ja eigentlich nur Business as usual, ne? Und um einen Fußballtrainer der ersten Liga zu zitieren, wenn jetzt Corona wäre, würden sie ja drin bleiben. Das ist zum Beispiel so ein Satz, den habe ich letzte Woche nicht verstanden. Das sind vielleicht auch ein paar Sachen, wo er sich selber auch so ein bisschen Energie mitraubt. Mit manchmal Pressekonferenzen, wo du denkst, oh, was ist denn jetzt gerade schon wieder? Für uns alle sehr unterhaltsam, aber kostet vielleicht auch ein paar Körner.
Auf jeden Fall, das sind so selbstgebaute Nebenkriegsschauplätze, da hatten wir ja schon ein paar von, ging ja zu Saisonbeginn los, nicht direkt zu Saisonbeginn, ne? Da war ja auch viel gut, weil eben die Ergebnisse stimmten und dann kamen aber so ein paar Themen rein, die an sich, wo du sagst, das winkste durch, beim Radio würdest du sagen, das versendet sich, aber natürlich nicht dann, wenn es nicht läuft und wenn der Verein da steht, wo er steht und wenn du nur 2 Siege aus 16 Spielen holst, dann kommen diese ganzen kleinen Themen eben auch auf dem Tisch. Wie zum Beispiel die ein oder andere in der PK oder am Mikrofon platzierte Aussage, wie zum Beispiel die Tatsache, dass er modetechnisch vielleicht nicht so richtig an die Hand genommen wird, wie zum Beispiel die Tatsache, dass ein Waldschmidt-Interview, der sich sehr kritisch äußert gegenüber Dingen, die in der Kommunikation mit dem Trainer abläufen, diese ganzen Dinge und Triple und sein Stadionsprecherausflug, das ist wieder so ein Randthema, eigentlich auch gar keine Bedeutung, aber kommt natürlich dann immer alles, wenn es eh nicht läuft, dann kommt das eben immer alles auf den Tisch. Insofern, wie ist denn die Gesamtgemengelage? Ist die noch gut genug, um das Ruder wieder rumzureißen? Oder hat sich das jetzt insofern verselbstständigt, als dass es am Ende ja durchaus auch zur sportlichen Vollkatastrophe führen kann? Gerne mal ihr beiden. Veggie, fang an.
Veggie, du gerne.
Gut, dann beginne ich mal. Nebenschauplatz, ich glaube, wir sind uns einig, Michael Trippel ist eine Institution beim 1. FC Köln, aber es kann natürlich nicht sein, dass der Stadionsprecher 50.000 praktisch aufheizt mit seiner Interpretation der Bilder. Also das Ding in der Halbzeit, das war eine klare rote Karte, da liegt er völlig falsch. Ich verstehe auch einen Frust, aber du musst dich schon einigermaßen im Griff haben und da verstehe ich auch, dass Thomas Kessler so reagiert hat. Das ist das Erste, das wird ja Kessler jetzt von vielen FC-Fans vorgeworfen. Ich finde, er hat es richtig gesagt. Und zum Zweiten, wenn du punktemäßig gleich im Relegationsplatz bist, dann ist alles das, was du dir an Vorsprung geholt hast, natürlich aufgebraucht. Trotzdem vermittelt mir die Mannschaft und in der Art, wie sie Fußball spielt, schon das Ding, dass du es leistungsmäßig packen kannst. Ich finde auch den Kader, mit diesem Kader musst du nicht absteigen. Also das ist klar. Das ist für mich ein Kader, der so zwischen 12 und 15 einlaufen sollte in der Bundesliga. Und wie du sagst, ich glaube, es ist die Angst da, es so ein bisschen zu lange laufen zu lassen. Die ist da. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt einen klassischen Retter holst, dann kannst du im Sommer wieder einen neuen Trainer holen, dann fängst du wieder mit der Aufbauarbeit an. Also das ist das Abwägen. Bist du überzeugt davon, dass Kvasniok dir für 3-4 Jahre einen Weg weisen kannst? Oder musst du alles für diese Vollkatastrophe, wie du es genannt hast, verhindern? Denn eins ist auch klar, ein Abstieg, der kostet nicht mehr als nur Kohle, der kostet dir wieder Jahre der Entwicklung.
Ja, gehe ich voll mit. Also ich glaube, das große Problem ist jetzt so ein bisschen, du musst jetzt natürlich gucken, dass du A, die Ruhe bewahrst, dass du B, diese ganzen Nebenschauplätze nicht wieder zu groß werden lässt. Weil du hast es gerade gesagt, Cedric, irgendwie diskutieren wir ja jede Woche über das Sportliche, aber wir haben immer auch den Eindruck, es passiert noch irgendwas anderes darüber hinaus. Ne? Jetzt ist es mal der Stadionsprecher, der einen raushaut, jetzt diskutieren alle darüber, dann diskutierst du über andere Themen. Also es kommt nie so richtig zur Ruhe. Ich hatte auch schon das Gefühl, selbst als es sportlich besser lief, war auch immer irgendwas noch nebenbei. Das ist so ein bisschen typisch FC natürlich auch auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite stört das natürlich irgendwann auch so ein bisschen die Arbeit. Und auch wenn man den Eindruck hat, dass die Mannschaft dem Trainer folgt, den Eindruck habe ich auch ganz klar und das höre ich auch von den meisten Spielern nach wie vor. Klar gibt es einige, Veggie hat es ja gerade auch eingangs gesagt, die nicht so zufrieden sind. Das sind natürlich Leute, die nicht spielen oder Leute, die vielleicht mit der Art und Weise des Trainers nicht so klarkommen oder nicht so leben können. Aber im Großen und Ganzen sehe ich da schon noch eine Einheit, weil sonst würde diese Mannschaft ganz anders auftreten auf dem Platz, ja. Gegen den BVB, sie sind ja mal wieder nicht untergegangen. Ne? Sie haben sich gewehrt, sie haben trotzdem noch mal versucht. Am Ende mit ein bisschen mehr Glück kommen sie noch mal ran, schaffen vielleicht sogar den Ausgleich. Also tot ist diese Mannschaft auf gar keinen Fall, da lege ich mich auch fest. Aber es ist halt diese Gefahr, ne? Wenn du immer wieder so jede Woche, ja, war ganz nett, haben nichts geholt. Nächste Woche wieder, ja, war ganz ordentlich, sah gut aus, haben aber leider auch nichts geholt. Das hilft dir natürlich irgendwann nicht mehr weiter. Und ich glaube, diese Gefahr erkennen sie rund um Thomas Kessler gerade natürlich auch. Deswegen, boah, glaube ich, das wird jetzt echt eine harte Kiste da. In Hamburg, der HSV, Veggie, du weißt es am besten, spielt zu Hause gerade nicht den schlechtesten Ball. Die ackern bis zum Ende, die geben Gas, die holen Ergebnisse. Genau das, was der FC eigentlich gerade nicht so schafft. Wenn du da verlierst und dann dieses Endspiel im Derby, was ja für beide Trainer übrigens ein Endspiel werden kann. Ne? Für Eugen Polanski auf der anderen Seite ja spannenderweise genauso. Da ist ja so viel Brisanz drin, da will ich nicht erleben, was dann ist, wenn du das zu Hause nicht gewinnst oder womöglich verlierst. Ne?
Ja, also ein Freund von mir, der FC... Entschuldigung, Cedric, bitte.
Nee, alles gut, nur dazwischen geschoben. Ich könnte es mir auch genauso vorstellen, dass es so kommt, wie du gerade gesagt hast, Marlon. Man mag sich kaum vorstellen, dass Gladbach und Köln beide verlieren jetzt am kommenden Wochenende, weil dann ist es ja automatisch so, dass nach dem Derby irgendwo was passiert. Also dann wird entweder der Gladbacher oder der Kölner Trainer nicht mehr der sein, der er jetzt ist. Und ich glaube, dass es auch gerade jetzt schon ein Stück weit schwieriger ist, in Hamburg zu spielen, weil der HSV ja auch gerade, was die Heimbilanz angeht, wieder ein bisschen was gut machen will. Man hat zuletzt zweimal, glaube ich, nicht gewonnen, Veggie. Korrigiere mich gerne, das Nachholspiel gegen Leverkusen verloren und auch davor. Und will jetzt eben auch diesen Fußball, den man ja auch spielen kann, jetzt gegen den ersten FC Köln auch wieder zu Hause präsentieren. Und dann das Derby, das ist ja wie so ein Pokalspiel mit eigenen Gesetzen behaftet. Ich will jetzt nicht sagen eine Lotterie, auch so ein Spiel ist planbar und angehbar, aber das ist ja wirklich etwas außer der Norm. Und das sind zwei hochbrisante Spiele. Und was jetzt noch hinzukommt, diese beiden brisanten Spiele hast du natürlich plötzlich mit einer gewissen, ich sag mal, Eigendynamik im Kopf. Denn du hattest immer ein gewisses Polster. Du hast immer die Gewissheit gehabt, da sind noch 2-3 Clubs hinter dir, haben weniger Punkte, die spielen auch schlechteren Fußball. Das wird schon passen. Selbst wenn wir jetzt gerade den Schritt nach vorne nicht machen in der Tabelle. Ganz unten rein rutschen wir nicht, weil dafür sind wir von der Qualität her und von der Substanz her einfach zu gut. So, das hast du jetzt nicht mehr. Und jetzt könnt ihr mir schon vorstellen, auch gerade bei den jungen Akteuren, die der FC ja durchaus auch in der Startaufstellung hat und auch im erweiterten Kader, dass da plötzlich der Kopf angeht und diese negative Eigendynamik sich plötzlich auch da einschleicht. Und dann wird's brandgefährlich. Also diese Gefahr sehe ich durchaus. Beggy, bitte.
Ja, ich glaube schon, dass man vielleicht mit Ausnahme des Hinspiels, des Derbys. Das hat man irgendwie so ein bisschen, ja, wir sind so gut in die Saison reingekommen, da war Gladbach einfach die griffigere und aggressivere Mannschaft. Da hat Polanski auch, finde ich, quasi auch in dem Spiel so ein bisschen ausgecoacht, indem er dem FC den Ball gegeben hat. Ne? Ja, es ist genau dieses Ding, dass du ja eigentlich sagen müsstest, hat der Trainer für das Spiel eine Idee? Gehen die Jungs für ihn nach vorne? Das ist alles da. Aber wenn du natürlich ständig Spiele verlierst, dann hattest du zu Beginn der Rückrunde eigentlich gefühlt wieder ein bisschen durchatmen können, weil du gegen Mainz und Wolfsburg gewonnen hast. Ein Freund von mir sagt immer, wir spielen gegen die Großen immer gut mit, aber wir holen keine Punkte. Du musst vielleicht auch dann mal eine Mannschaft einfach schlagen, überraschen. Also der HSV hat jetzt gegen Leipzig und Leverkusen auch am Ende keine Chance gehabt in beiden Spielen. Ist aber keine Tragödie, wenn du dann sagst, wir gewinnen das 6-Punkte-Spiel in Wolfsburg, weil ich glaube, die können sich schon ganz gut einschätzen. So, und während der HSV von Anfang an unten dabei war, kommt Köln halt von einer ganz anderen Situation. Also wir haben alle gedacht, ich inklusive, habe nach 19 Spielen gedacht, wenn der FC weiterhin so richtig durch die Saison wirbelt, dann kann das sogar eine Überraschungsmannschaft geben. Ja. So, und jetzt ist halt die Frage, wer ist stabil genug in der Birne? Das hast du gerade gesagt, weil du kannst natürlich jetzt nicht erwarten, wenn wir schon sagen, trotz des Negativtrends sind die meisten Spieler hinter dem Trainer, dann kannst du ja jetzt nicht erwarten, dass da nochmal etwas völlig Überraschendes kommt, wo er sich was einfallen lässt und du sagst, das ist es jetzt. Probiert ist genug, keiner lässt sich hängen. Das ist einfach die Ausgangslage und ich finde das Spiel für Samstagabend total schwierig für den HSV. Klar, wenn der HSV gewinnt, sind es 8 Punkte bis zum FC. Das wäre dann schon ein Big Point. Aber der FC macht mir von den Mannschaften, die ganz unten drin stehen, jetzt nicht den Eindruck, okay, die werden jetzt durchgereicht. Von der Leistung nicht. Das ist, glaube ich, auch das Problem des Anpacks für alle Verantwortlichen.
Aber was das angeht, Marlon, ganz kurz, nehm das vielleicht in eine Bewertung mit aus, was dieses wir werden durchgereicht angeht. Das Gefühl habe ich außer bei Heidenheim nur bei Wolfsburg. Und die haben jetzt einen Trainerwechsel. Bei Bremen, bei Pauli, bei allen, die sonst unten drin stehen, auch jetzt hier Urs Fischer und Mainz, habe ich bei keinem das Gefühl, dass sie in irgendeiner Form durchgereicht werden. Das ist ja genau die Krux. Wenn du jetzt zweimal Heidenheim hättest, dann würdest du sagen, ja, im schlimmsten Fall wird es die Relegation. Aber genau das ist ja gar nicht der Fall. Also ich, gut, wir haben gerade drüber gesprochen, oder Becky, du hast zu Recht gesagt, die letzten Stationen von Dieter Hecking waren auch nicht alle von Erfolg gesegnet, aber ich glaube schon, auch aufgrund seiner glorreichen Vergangenheit beim VfL, dass er da schon was bewirken kann, jetzt auch gerade auf die letzten Spiele. Und wenn die dann auch noch ins Laufen kommt und Pauli macht da weiter, wo sie jetzt gerade sind. Und Mainz lässt sich nicht aufhalten bei dem durchaus kontinuierlichen Punkteweg, den sie seit Winter gehen. Also, wer bleibt denn da noch? Also, ich meine, zwei müssen absteigen. Und das ist die Gefahr, die ich beim FC sehe. Marlon, bitte.
Ja, bin ich bei dir, aber auf der anderen Seite, du hast gerade diese Mannschaften genannt, die ja auch irgendwie ihren Weg wieder gefunden haben, bei denen du ja auch, St. Pauli, also sorry, vor 6, 7 Spieltagen hättest du mir da gesagt, St. Pauli verliert die nächsten 5 Spiele, sind es glaube ich in Folge nicht mehr, da hätte ich gelacht, da hätte ich gesagt, nie im Leben, glaube ich nicht, ja, die spielen so bescheidenen Fußball und da sind sie jetzt auch wieder, deswegen, das traue ich dem FC immer noch zu, ich glaube auch, dass der FC es schaffen könnte, mal 4 oder 5 Spiele nicht zu verlieren, wenn sie mal wieder so ein bisschen, ja, das Spielglück auch wieder bekommen. Und wenn sie dranbleiben, und das tun sie ja, ne, man hat ja schon das Gefühl, dass sie dann jede Woche wieder es trotzdem versuchen und sich nicht hängen lassen. Ne? Eine Mannschaft, die sich hängen lässt, tritt für mich ganz anders auf. Und was mich nochmal interessiert hätte gerade, von euch beiden vielleicht auch die Meinung, dieses ständige Durchgewechsel, ja, gerade so in der Defensive, da war Kwasniok natürlich auch regelmäßig dazu gezwungen, jetzt wird er wieder dazu gezwungen sein mit der Rotsperre von Simpson-Pusey. Aber irritiert doch schon irgendwie eine Mannschaft, oder? Wenn du immer wieder, auch in der Offensive, er hat ja nie so richtig mit der ersten Elf gespielt. Veggie, du hast, glaube ich, gerade gesagt, er hat keine richtige Achse. Das ist für mich so ein bisschen das Basisproblem der Mannschaft gerade.
Und das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem. Du hast gerade den FC St. Pauli angesprochen. Also da halten sich meine Sympathien natürlich auch in engen Grenzen. Aber klar ist, ich halte Plessin für einen guten Trainer, der im letzten Jahr auf einer Defensivtaktik die Liga gehalten hat. Die sind jetzt wieder zu ihrer Kompaktheit zurückgekehrt. Also das, was wir eben gesagt haben, was hast du als Mannschaft für eine DNA? Das macht die gerade im Moment so gefährlich, dass sie wieder punkten. Und das ist es ja. Du hast nicht diese Achse. Ich glaube, dass Kwasniok manchmal super Ideen hat. Für das Spiel in Stuttgart war es richtig, die Innenverteidigung aufzulösen. Aber das kannst du halt einmal machen. Das ist ja schon Harakiri. Ihr wisst, was ich meine. Und wenn du dann keine Leute mehr hast, auch durch Verletzte, wie du sagst, und du fängst ja mittlerweile auch an vielen Symptomen rumzudoktern. Jetzt haben sie den Standardtrainer freigestellt. Habt ihr mal gesehen, wie das erste Tor fällt gegen Dortmund? Da steht der Gerassi nach dem Eckball praktisch alleine vor der Kiste. Also, und ich glaube, drei
Abseits spielen, ne?
Genau, auf Abseits spielen, aber weil auch drei Mann von vorne waren. Das ist jetzt keine klassische Standardschwäche, aber wenn du ständig an Sachen probierst, also ich will nicht immer dieses Argument nehmen, naja, wenn eine Mannschaft nicht eingespielt ist, dann kann es nichts geben. Aber manchmal ist Fußball doch eben einfach. Und wenn du von hinten raus sagen würdest, du brauchst einen guten Torwart, du brauchst einen guten Innenverteidiger, zwei Sechser, einen Offensiven, Zehner und einen Stürmer. Diese durchgängige Achse von den 5, 6 Spielern müssen immer 4 oder 5 am Platz sein. Das ist halt einfach nicht so. Und das ist neben den Verletzten auch ein Stück weit selbstverschuldet.
Ja, dann lass uns doch gerne mal so ein Stück weit handfest werden und auf den Kader schauen. Ist mir jetzt egal, wer anfängt, Veggi, Marlon. Wie sollte idealerweise die erste Elf des FC ausschauen, wenn man die sich jetzt basteln könnte? Stand jetzt, also Simpson Busse ist gesperrt, also den nehmen wir jetzt mal nicht mit rein. Der kann in Hamburg nicht spielen, aber alle anderen, wie sollte es der FC angehen?
Ja, wir können da gerne mal zusammen so ein bisschen reingehen. Ne? Ich glaube, Marvin Schwäbe ist die Konstante, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist eh klar. Davor wird's halt spannend, ne, in der Innenverteidigung. Also, wenn ich mir die letzten Spiele ansehe, dann finde ich schon, auch wenn er jetzt gesperrt ist, dass Simpson Pusey schon jemand ist, der in Sachen Spieleröffnung zumindest auch mal ein bisschen was probiert, der was drauf hat, der auch aggressiv ins Spiel geht. Jetzt war es vielleicht ein bisschen zu aggressiv für mich. Eine klare rote Karte, ehrlich gesagt, müssen wir nicht drüber reden. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Aber trotzdem ist er für mich ein Spieler, der da absolut in diese Startelf natürlich reingehört. Ich habe jetzt vor dem Spiel gegen den BVB noch so überlegt, ich weiß, Dominik Heinz hören die meisten nicht mehr so gerne, weil klar, ewig dabei und alt, aber für mich irgendwie trotzdem Beißer. Und in so Spielen mit seiner Erfahrung, auch wenn er die Schnelligkeit vielleicht nicht mehr so mitbringt, sehe ich den schon gerne noch. Also ich sehe den schon irgendwie gerne noch als jemanden, der zumindest da mal ja die Truppe hinten irgendwie ein bisschen zusammenhält in der Defensive. Und ich hätte mir gewünscht gegen den BVB, könnt ihr gerne gleich was zu sagen. Vandenberg ist eigentlich auch ein Spieler, der gesetzt sein muss. Tom Kraus dann als Rechtsverteidiger ist auch wieder so ein Ding, wo ich mir irgendwie sage, boah, weiß ich nicht. Also gehört doch eigentlich eher ins defensive Mittelfeld. Ja, also spielt ja auch mal hier, mal dort. Also mir ist das, ich habe es gerade schon genau als Sechser, mir ist das zu viel Durcheinander. Ja, deswegen, ich hätte einfach unabhängig davon, welche Namen ich euch jetzt sage, ich hätte gerne mal so eine Viererkette, wo ich weiß, die spielt. Und die spielt auch regelmäßig, weil da bin ich jetzt dann auch wieder bei Veggi. Der Fußball kann manchmal einfach sein. Und gerade in der Defensive sind so Abläufe meiner Meinung nach schon nicht ganz unwichtig. Ne? So ein bisschen zu wissen, wer spielt neben mir, was macht der. Das siehst du schon. Und das habe ich selbst auf kleinerem Niveau in der Landesliga gemerkt. Wenn da mein Linksverteidiger, zum Beispiel, als ich dann im höheren Alter dann Innenverteidigung mal spielen durfte, da wusste ich auch, was macht der als nächstes? In welche Räume läuft der? Spielt der den Ball so oder so? Also sorry, aber das macht gerade in der Bundesliga auf dem Niveau, glaube ich, schon was aus, wenn du weißt, auf wen kann ich mich da verlassen. Ne? Und deswegen, vorne Ache, ja, ist für mich gesetzt. Elmala ist für mich gesetzt. Kaminski ist für mich gesetzt. Jetzt war es mal Niang, der da gespielt hat. Linton Meiner, wenn er fit ist, muss auch spielen mit seiner Schnelligkeit. Martel, eigentlich neben Kraus für mich auf der Doppel-6. Könnt ihr gerne mal euren Senf zugeben.
Ich würde zum Beispiel sagen, du siehst schon den Wert von Hübers, weil Hübers ist auf Bundesliga-Niveau ein stabiler Verteidiger. Der spielt nicht die Sterne vom Himmel, aber der fehlt dir natürlich. Dann finde ich einen interessanten Punkt. Kraus spielt hinten rechts. Kraus war vorher aber auf der 6 richtig gut. Ich finde es völlig okay, wenn ein Trainer sagt, ich habe gar nicht mehr so viele Alternativen, wer kann denn das überhaupt machen? Das ist gut und das traut sich ja Kwasniok auch. Aber wenn du zu oft verschoben wirst als Spieler, bist du irgendwann, wenn du in dein Kerngebiet wieder zurückkehren könntest, vielleicht auch gar nicht mehr so gut. Gehört auch zur Wahrheit. Und für mich ist zum Beispiel auch Martel so ein Fall. Vor der Saison, wo hieß es, na Martel, der kann zu europäischen Topvereinen gehen, habe ich so nie gesehen, weil ich finde, dass er dafür nach vorne schon auch ein Stück weit limitiert ist, bei aller Stärke, die er im defensiven Mittelfeld hat. Aber irgendwann hat er gar nicht mehr gespielt. Das heißt, seine Rolle als Stabilisator auf einer 6, wo du sagst, der spielt immer und der hält seine Position, hat der irgendwann auch nicht mehr gehabt. Und so hast du kleinteilige Leute, die ausgemustert werden, andere ohne Selbstvertrauen und manche, die nicht auf ihrer idealen Position spielen. Wenn auch Verletzte, habt ihr eben gesagt, alles da ist. Und das zusammen macht dann es vielleicht schwierig, dass selbst wenn im Spiel mal alle da sein könnten und da spielen könnten, wo sie sind, ob sie dann alle diese Leistung abrufen. Das ist die Frage. Bei Ache kann man sagen, den haben sie gut hinbekommen. Da haben am Anfang viele gesagt, das ist körperlich nicht Bundesliga-tauglich. Das darf man auch mal positiv rausstreichen. Der ist ein guter Spieler, der ist körperlich mittlerweile in der Lage. Deshalb gibt es ja auch genug Punkte, wie wir auch gerade festgelegt haben, die immer noch für den Trainer sprechen.
Ja, Becky, du bist nicht nur Spitzenmoderator, sondern eben auch Rheinlandmeister ehemaliger. Also du kennst eine Kabine auch durchaus von innen als Spieler. Deswegen da mal kurz eingehakt. Du hast gerade diese Thematik, ständige Wechsel, Rotationen und so weiter. Das hast du alles angesprochen. Jetzt kommt zu dieser ganzen Geschichte ja dazu, das haben wir auch schon mehrfach festgestellt, dass der FC damit nicht erfolgreich ist. Nur 2 Siege aus 16 Spielen. Inwiefern kann das auch mal so eine Kabine zum Kippen bringen? Weil die Jungs reden ja auch untereinander und die sehen ja das, was wir jetzt gerade besprechen, sehen die ja auch und fühlen die ja auch. Und da wundert sich vielleicht auch der eine, warum der Kollege jetzt plötzlich rechts außen statt auf der 6 spielt und warum hier wieder geschoben wird und da wieder gewechselt wird und warum es wieder eine komplett andere Aufstellung ist als in der Vorwoche. Und wenn dann am Ende immer wieder dieses, die Köpfe gehen runter, das Erfolgserlebnis bleibt aus, wenn das immer dieses permanente Gefühl ist jedes Wochenende, dann könnte ich mir vorstellen, dann entsteht da auch so ein negatives Gefühl, was eben auch die Kabine mal zum Kippen bringt, weil die eben untereinander sprechen. Inwiefern siehst du auch diese Gefahr?
Also als erstes mal freue ich mich, dass ich Verbandsliga gespielt habe, Marlon Landesliga, also 1-0 für mich. Und das war damals noch die 4. Liga. Marlon, mit aller, als ich habe dich ja gesehen auf deiner Ball-Challenge, wie hoch du den hast, Blätti geschlagen, also top. Wenn wir mal potenzielle Führungsspieler in diesem Kader eruieren würden, und das wirst du ja nicht nur, wenn du wie El Malama ein Tor schießt, sondern da brauchst du ja schon ein bisschen gestandene Jahre drauf. Dann hast du Hübers, der verletzt ist, Martel, die, das haben wir angesprochen, Johannesson könnte es von der Struktur her, ist es nicht. Vorne hat Ache lange mit sich selbst zu kämpfen gehabt, dann bleibt am Ende fast nur noch Schwäbe übrig, ne? Und Schwäbe ist natürlich ein bisschen weit weg aus dem Ganzen. Und ich glaube schon, dass eine Kabine auch darüber spricht, okay, der Kainz war früher ein Führungsspieler, spielt keine Rolle mehr. Waldschmidt kennen wir, spielt einmal gut, spielt dann dreimal nicht so gut, ist deshalb kein Führungsspieler. Dann hast du die Frage, was ist mit einem Lund? Der hat losgelegt wie eine Feuerwehr, der hat jetzt schon 4 oder 5 spielentscheidende Fehler gemacht. Da wird vielleicht auch mal gefragt, ja, warum spielt der Heinz nicht hinten links mal? Weil der für eine gewisse Konstanz spielt. Ich finde es ja auch richtig, wenn ein Trainer einen stark macht. Und Lund hat dann auch immer wieder gespielt. Ne? Aber es ist schon so, dass wenn du die gar nicht Kraft ihrer Aura oder Kraft ihres Alters oder lange Vereinszugehörigkeit noch keine Führungsspieler sind, wenn die immer wieder gestärkt werden, die es aber sein könnten, es eben nicht sind, dann glaube ich schon, dass man sich nicht in der Kabine anguckt und über Kwasniok schlecht redet, sondern dass man in der Kabine sitzt und sich anguckt und denkt, ja, wer soll denn für uns jetzt vorangehen, wenn es dann irgendwann mal an Spieltag 32 zu einem Endspiel, keine Ahnung, am Millerntor kommt oder sowas. Ihr wisst, was ich meine. Das ist für mich das, was in der Kabine geschieht.
Ja, Marlon? Ich finde, gerade auch Thema Florian Kainz ist irgendwie für mich immer noch ein großes, weil ich weiß um den Wert, den er in der Mannschaft immer hatte. Er hat mit Sicherheit auch nicht immer eine Top-Saison gespielt, aber irgendwie hat er immer seine Momente. Ne? Ich denke an dieses Freischusstor in der Hinrunde, wo ich dann dachte, oh, jetzt hat der Trainer ihn endlich mal gebracht und jetzt haut er so ein Ding in den Knick. Jetzt kriegt er vielleicht mal mehr Spielzeiten. Und danach war das Ding gefühlt wieder verpufft 2 Wochen später und er war nicht mal mehr im Kader. Klar sehen wir nicht jeden Tag das Training und klar wissen wir nicht, welche Beweggründe ein Trainer dann hat zu sagen, der Spieler spielt bei mir keine Rolle mehr. Aber ich glaube, manchmal unterschätzen Trainer vielleicht auch so ein bisschen die Wichtigkeit des ein oder anderen Spielers für die Kabine. Und bei Florian Kainz weiß ich aus tausenden Quellen beim 1. FC Köln, wie wichtig der für das Mannschaftsgefüge eigentlich ist, wie wichtig der in der Kabine war. Auch als Typ, der ist vielleicht nicht so der Schreihals, aber er ist, glaube ich, schon jemand, der ja A, sehr viel Erfahrung hat und B, mit allen irgendwie kann. Ja, und das ist schon wichtig. Und ich glaube, wenn du so jemanden gar nicht mehr dabei hast, nicht mal mehr in den Kader nimmst, ich glaube schon, dass der dir fehlt. Und ich glaube, dass das schon ein großer Fehler war, den der Trainer ein bisschen unterschätzt hat.
Mhm. Ja, absolut. Sehe ich auch so. Deswegen ist es total spannend, wenn man jetzt komplett neutral wäre auf den 1. FC Köln und diese Dynamiken der nächsten Wochen zu schauen, weil das eben in die eine oder andere Richtung gehen kann. Es ist ein sensibles Gebilde, du hast die Qualität, du hast aber eben auch ganz viele Themen. Die Rotation haben wir angesprochen, der Trainer macht auch nicht immer die stabilste Figur auf und auf dem Rasen steht er ja nicht, aber an der Seitenlinie oder eben auch abseits dessen. Es ist wirklich schwierig da irgendwie eine Prognose.
Und einen Punkt noch.
Ja, bitte gerne.
Ein Punkt noch, Cedric, den du eben schon mal angebracht hast, und ich glaube, Yannick auch. Yannick Marlon, sorry. Wenn du dir all die Mannschaften guckst, die da unten jetzt dabei stehen, ja, dann sind alle Mannschaften von Platz 10 vom HSV angefangen bis Heidenheim, wussten eigentlich alle von Anfang an, dass es schwer wird, oder sie haben sich mit dem schwachen Start irgendwann selber dahin katapultiert. Selbst Wolfsburg ist lange dabei, Mainz wirkte fast schon abgeschlagen, Gladbach hat einen sehr schlechten Saisonstart gehabt, der HSV war von Anfang an dabei. St. Pauli war von Anfang an dabei. Die einzige Mannschaft, die völlig unerwartet nach einem Drittel der Saison da reingerutscht ist, ist der FC. Und du hast eben die Frage aufgestellt, was macht das mit einem Nervenkostüm, wenn du ja eigentlich nie diesen Druck gespürt hast, das nächste Spiel musst du gewinnen, weil du sonst eigentlich kaum noch eine Chance hast. Und das unterscheidet den FC in der momentanen Situation von den anderen Mitbewerbern da unten, die da stehen. Vielleicht Union jetzt noch, weil die, glaube ich, auch nicht mehr damit gerechnet haben, dass die jetzt plötzlich auch nochmal da unten reinkommen. Aber die anderen sind alle schon viel länger dabei und sind sich, glaube ich, dieser Situation auch bewusst.
Wie gefährlich ist das, wenn man einer Mannschaft die ganze Zeit sagt oder eine Mannschaft immer hört und liest, ihr seid so gut, das wird schon? Das ist die Frage, die ich mir gerade so ein bisschen stelle.
Absolut berechtigte Frage. Das ist aber oft natürlich gerade auf Vereine, Marlon, wie zum Beispiel Werder hat man das lange gesagt oder Wolfsburg oder Gladbach. Das Potenzial ist doch eigentlich viel zu hoch dafür, um da jetzt abzusteigen. Aber beim FC ist es so, dass sie jetzt da reingerutscht sind, obwohl sie tabellarisch so gut waren. Und das mit der mangelnden Erfahrung dann in diesem Abstiegskampf der Bundesliga, weil das haben ja auch viele noch nicht gespielt, das ist dann schon ein Unterschied.
Ja. So. Wie siehst du das Thema rund um Said El Mala? Da war es ja tatsächlich so, dass irgendwie, keine Ahnung, bis vor wenigen Wochen es irgendwie für viele, auch für viele Experten klar war, ja, den wird Julian Nagelsmann schon mitnehmen, weil das ist im Zweifel auch immer mal einer, der, wenn die gegnerische Mannschaft müde gespielt ist, ab der 70. Minute nochmal einen Impuls bringen kann, jemand, der von der Bank kommen kann, der natürlich auch nachgewiesen seine Qualitäten hat. Jetzt ist er ja so ein Stück weit, ich sag's, um es einfach zu machen, angezählt worden, in Anführungsstrichen, vom Bundestrainer im Sinne von, nee, der ist noch nicht so weit und dass der nicht immer von Anfang an spielt, hat Gründe. Der wird nicht immer das leisten können, was sein Trainer von ihm verlangt und daran muss er eben arbeiten und so weiter und so fort. Wir haben das in Gänze letzte Woche schon bespielt, das Thema, nachdem die Nagelsmann-PK zu ihm recht frisch war. Aber auch das ist ja so ein Thema, was nebenher noch schwelt. Wahrscheinlich weniger für den 1. FC Köln an sich, sondern mehr für den Spielmacher, der das Thema irgendwie auch präsent hat. Ich glaube, für so einen jungen Mann ist, selbst wenn er das möchte, das gar nicht so einfach aus dem Kopf zu kriegen, dieses mit dem FC unerwartet im Abstiegskampf. Die WM steht aber schon gefühlt mit einem Bein in der Tür. Bin ich jetzt dabei oder nicht? Was muss ich noch tun? Ich will meine Chancen haben. Ich will mich aufdrängen. Ich will dem Trainer zeigen, was ich alles kann. Auf der anderen Seite muss ich mich auch irgendwie ins System des FC integrieren, weil wir hier gerade noch eine wichtige Aufgabe haben. Das alles kann auch mal sehr leistungshemmend sein. Vor allem dann, wenn die Schlagzeilendichte zunimmt. Wie beurteilst du das Thema, Thomas?
Ich glaube nicht, dass ihn das belastet. Glaube ich nicht, weil er nicht der Typ dafür ist. Ich glaube, der hat schon ganz andere Sachen erlebt, wenn du irgendwann im Nachwuchsleistungszentrum keinen Platz mehr bekommst. Für mich ist die Tür bei Nagelsmann jetzt für die WM für ihn zu. Ich glaube nicht mehr, dass das ein Thema ist. Das hat der Bundestrainer mehr oder weniger klar gemacht. Trotzdem ist es ja für ihn sicher ein Anreiz, in der ersten Bundesliga viele Tore zu erzielen, in seiner ersten Saison mit dem FC den Klassenerhalt zu schaffen. Es ist halt einfach das Problem, und das hat Kwasniok meiner Meinung nach richtig erkannt, dass er dann ein Faktor vor allen Dingen ist, wenn er nach einer Stunde reinkommt und die gegnerische Defensivreihe vielleicht auch schon ein Stück weit müde ist. Weil so wie er spielt, wie er abknickt, nach innen zum Beispiel, das haben die Verteidiger auch teilweise gelesen. Ich finde nicht, dass El Mala jetzt so spielt, als wenn er zu verkopft wäre. Sondern er spielt mit all seinen Stärken und Schwächen, die auch die Gegner kennen, immer noch El Mala-Fußball, ist in verschiedenen Stationen immer noch für Tore gut. Ich glaube nicht, dass das Interview einen Einfluss hat.
Okay, ja, gut. Dann weiterführend gefragt, wer ist beim FC dafür zuständig, dass jetzt auch die nötigen Tore geschossen werden? Denn klar ist auch, man hat jetzt nicht diesen einen Stürmer, wo du sagst, okay, komm, der macht jetzt seine 15 Buden. Es sind zwar noch einige Spiele ausstehend, aber ich glaube, auf 15 bis 20 Buden wird keiner kommen, auch keine Ragnar Ache. Inwiefern müsste das Spiel auch offensiv so umgestellt werden, dass du da mehr Tor Garantie erzwingen kannst, also mehr Durchschlagskraft nach vorne entfaltet? Das wäre die eine Frage. Und die andere Frage, Thema Aggressivität. Wir haben es letzte Woche ausgebreitet, aber da vielleicht auch nochmal deine Meinung. Für eine Mannschaft, die im Abstiegskampf steht, spielt der FC zum Teil etwas sehr zurückhaltend, etwas sehr harmlos. Jetzt ist es ja so, dass man sagt, okay, um Himmels Willen kein Aktionismus, nur weil man jetzt irgendwie unten in der Tabelle steht, heißt es nicht, dass man überall dazwischen treten muss, aber mal so ein cleveres Foul ziehen, weil den Spielfluss des Gegners im richtigen Moment stören, mal über die Physis ins Spiel kommen, dass dir nicht so richtig liegt, wo du keinen Anpack hast, wie zum Beispiel auch in Augsburg. Da könnte der FC eben auch noch zulegen. Also wer schießt die Stürmer, wer schießt die Tore und vor allem auch, inwiefern muss der FC in Sachen Physis, in Sachen Aggressivität, in Sachen clevere Fouls ziehen noch so ein Stück weit zulegen?
Also ich fange mal an. Ich glaube, ehrlich gesagt, sie sind gar nicht so unclever. Also sie haben genug Tormöglichkeiten. Ich sehe viele Spiele, in denen sie auch gegen Borussia Dortmund 2, 3, 4 richtig gute Möglichkeiten haben. Das Ding muss, blöd gesagt, im Fußball einfach mal über die Linie. Du musst einfach mal Tore machen, ja. Und du hast genug Möglichkeiten. Du hast Spieler wie Kaminski, wie Ache, wie Elmaler. Die wissen alle, wo das Tor steht. Die haben das alles schon bewiesen, dass sie das wissen. Gerade Kaminski hat in der Hinrunde viele wichtige Tore auch gemacht. Also insofern, ich glaube, es ist einfach eine Sache auch der Kaltschnäuzigkeit. Und das Thema Ruhe bewahren, weil wenn sie das machen, dann können sie auch gegen Borussia Dortmund zu Hause gewinnen, wenn sie ihre Möglichkeiten nutzen, sie können in Führung gehen. Das wäre jetzt auch mal wieder wichtig, finde ich, damit du mal ein bisschen Ruhe in dein Spiel auch bekommst. Also insofern, ich glaube, sie müssen gar nicht so unglaublich viel verändern. Klar, sie müssen besser verteidigen, Thema Standards, weniger Gegentore ist das eine, aber vor allen Dingen vorne endlich mal die Dinger reinmachen. Das ist, finde ich, am wichtigsten.
Also von vorne alles gesagt und zur Sache mit Aggressivität. Ja, ich glaube, es ist ein Zeichen, dass du dich auch wehrst auf dem Platz. Du musst aber dann auch clever in diese Dinge reingehen. Und wenn du Simpson-Pusey siehst, das ist eben nicht clever. Also du wirst jetzt nicht aus dem FC von Kwasniok jetzt eine Kloppertruppe machen, in Anführungszeichen, ihr wisst, was ich meine. Da kann Mainz zum Beispiel viel physischer spielen, weil die das können. Das ist, glaube ich, nicht der Weg. Und zu den Stürmern hat unser Revierknipser alles gesagt.
Okay. Naja, es ist ja auch eine Meinung, ne? Also deswegen frage ich ja, weil das war eben nach dem Augsburg-Spiel ganz groß. Ich glaube, da war es das 0-1, was als Aufhänger genutzt wurde, wo der Augsburger, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war, da praktisch unbedrängt durchgehen konnte und den Ball dann wunderbar vorlegen konnte. Und dann steht es eben 0-1 und dann läufst du im Rückstand hinterher, gehst am Ende mit 0-2 aus dem Stadion, nimmst wieder nichts mit. So, und da wurde das Thema eben aufgemacht, weil es da offensichtlich war, dass man da so ein bisschen Anpack hat vermissen lassen in diesem Spiel, dass das jetzt trotzdem kontrovers diskutiert werden kann und man natürlich auch sagen kann, hey, dafür steht der FC einfach nicht, ist ja völlig fein, deswegen fand ich es mal ganz interessant, von einem Experten mal zu hören, wie das Thema zu beurteilen ist. Lass uns 3 Minuten vor Schluss nochmal ganz kurz den Blick voraus, wir haben das zum Teil schon gemacht, aber jetzt nochmal ganz konkret. Bergi, was erwartet den FC deiner Voraussicht nach am Wochenende in Hamburg?
Also ich würde sagen, sicherlich eine außergewöhnliche Atmosphäre. Das spiegeln mir selbst Fans anderer Vereine wieder. Das größte Kompliment war am Derby im Hinspiel, als Werder-Fans gesagt haben, es ist schon außergewöhnlich, mit welcher Energie der HSV zurückgekommen ist. Das war früher zu immer noch halbwegs erfolgreichen Zeiten in Europa nicht so. Ich glaube, es wird was Außergewöhnliches sein, auch von zwei sehr stimmungsvollen Fanlagern. Und die Ausgangsposition ist für den FC, dass sie auch mit einem Gegner auf Augenhöhe, so sehe ich den FC, versuchen werden, einen Big Point im Abstiegskampf zu langen. Big Point, aber auf der anderen Seite, sollte der HSV dieses Spiel gewinnen, sind es 8 Punkte, 8 Spiele vor Schluss zwischen den beiden Mannschaften. Das wäre dann sicherlich ein entscheidender Schritt. Ich sage, du brauchst am Ende 4 oder 35 Punkte, um drin zu bleiben. Das Restprogramm zum Beispiel vom HSV ist relativ schwierig. Du kannst ja auch immer fragen, bist du am Ende froh, wenn du gegen Mitkonkurrenten spielst oder gegen Mannschaften, für die es vielleicht irgendwo im Mittelfeld, dass es dies ja gar nicht gibt, gar nicht mehr um so viel geht. Ne? Also für den FC absolute Drucksituation, aber ich finde auch nicht viel weniger für den HSV, weil es die Möglichkeit ist, zu Hause einen Konkurrenten zu distanzieren.
Hm. Ja, ist so. Also ich glaube, der FC...
Nur kurz hinterhergeschoben, Beggy, wie bekommt der FC, vor allem auch die Verteidigung, Weltstar Vuskovic in den Griff?
Vuskovic ist Wahnsinn. Ich habe ja gesagt, das ist für mich der coolste 18-Jährige, den ich je gesehen habe. Wie hat heute einer geschrieben, das Schlechteste von ihm in Wolfsburg war sein verwandelter Elfmeter. Der ist einfach irre, der Typ. Der kann auch nächstes Jahr in Barcelona spielen. Der ist so geil, das ist einer der besten Spieler, die jemals das HSV-Trikot anhatten. Ganz ehrlich, man verzeihe mir, ich mache mir weniger Gedanken, wie der FC Vuskovic in den Griff bekommt, sondern ich würde mir wünschen, wenn er am Samstag noch einen nachlegt.
Klar, aber wir sind natürlich jetzt auch so ein bisschen verpflichtet, den FC-Fans so ein bisschen Hoffnung mit auf den Weg zu geben. Deswegen vielleicht, ja, Vielleicht kannst du da noch trotzdem...
Dafür bin ich der Falsche. Das muss Marlon machen.
Okay. Marlon, wie bekommt
ich gebe die Hoffnung mit zum Schluss. Ich gebe die Hoffnung mit. Ja, der muss eklig sein. Ja, du musst eklig auftreten auswärts. Du musst eben dann auch mal, ihr habt es beide angesprochen, aggressiv spielen, nicht so brav sein und vor allen Dingen nutzt deine Torchancen. Der FC wird auch in Hamburg zu Torchancen kommen. Du musst mal kaltschnäuziger werden. Du musst mal in Führung gehen. Dann bin ich auch davon überzeugt. Können sie in Hamburg was mitnehmen? Können auch Vuskovic in den Griff bekommen? Aber vor allen Dingen bei Standards. Achtung FC, Vuskovic, groß gewachsen, guter Junge. Wenn du den nicht mit zwei Mann im Auge behältst, ich glaube, dann wird's da brandgefährlich, weil Veggie hat alles gesagt, absolut geiler Spieler.
Ja, für mich ist Vuskovic, auch wenn er auf einer ganz anderen Position spielt, ist mir völlig klar, aber das ist für mich so ein bisschen das, was Edin Dzeko auf Schalke ist. Jemand, der, auch wenn es ein anderes Alter und eine andere Vita ist, völlig klar. Aber der zieht immer mal auch einen Gegenspieler mehr und das gibt dann wieder Räume für andere und deswegen wird's sehr interessant sein, auch ihn dann in diesem 6-Punkte-Spiel, Veggi, du hast gerade gesagt, zu beobachten. Ja, es wird spannend. Vielleicht noch hinten raus deine Prognose, wo landet der FC am Ende und wer steigt ab?
Das finde ich immer relativ schwierig, weil du willst ja mit den Leuten auch gut zusammenarbeiten. Ne? Also ich sag, der FC wird 15. Und sage ich mal so, ich bin jetzt nicht dafür bekannt, großer Wolfsburg-Fan zu sein. Ich finde, die haben sich wirklich seit Jahren darum bemüht, abzusteigen. Ich gönne es den Leuten nicht, die dann vor Ort da sind. Aber mit den beiden direkten Absteigern könnte ich jetzt leben. Also da würde es mir um den einen oder anderen Verein mehr leid tun. So will ich es mir ausdrücken.
Okay. Gut. Marlon, hast du noch eine Frage an Wikipedia?
Auch du, ich sehe den oft genug im Stadion. Wenn mir da noch was einfällt, dann schnappe ich mir den demnächst einfach.
Hat
Spaß gemacht. Bin sehr happy.
Genau. Nee, absolut.
Hey, vielen Dank für die Zeit. Hat Spaß gemacht.
Jungs, hat Spaß gemacht.
Das Ding ist ja, wir müssten eigentlich mal, aber das machen wir vielleicht mal, Veggie, wenn du dafür bereit bist, irgendwie in der Sommerpause, wenn wir so ein Sommerloch haben, dann machen wir mal eine FC-Historien-Folge. Denn deswegen habe ich auch gerade gesagt, Veggiepedia, Thomas Wagner weiß ja alles über den Fußball. Die letzten 5 Jahrzehnte zurück, von der ersten Liga bis zur Verbandsliga Baden-Baden oder sonstiges, da kannst du ja alles fragen. Und deswegen da mal so ein paar schöne Anekdoten aufzugreifen, mal in Erinnerung schwelgen, das wäre vielleicht auch was Nettes. Aber das ist nichts für das Hier und Jetzt, das machen wir irgendwann anders.
Mit meinem deutschen Judo-Meister und dem Revierknipser mache ich das immer. Jungs, ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, hat Spaß gemacht. Ne? Bis dann.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sports.